willkommen zum Energiezone-Podcast. Wir haben schon eine Menge zusammen erlebt in den letzten Wochen und ganz stark hängen geblieben. Bei mir ist ja das Energiezone-Frühstück in Berlin vor 2 Wochen ungefähr. Da haben wir mit einem sehr spannenden Panel komplett neue Wissenswelten für mich aufgetan. Und ich habe mir die Begriffe gemerkt, marktdienlich, netzdienlich und systemdienlich. Als ich nämlich hinterfragt habe, ob wir wirklich mit unseren Konsumentscheidungen, wie wir unsere Batterie laden im Haushalt, dem Netz dienen können, war die Antwort eines Panelisten nein, weil das Netz ja selber gar nicht genau weiß, wo es eigentlich steht und wir viel zu wenig individuelle Entscheidungssignale haben. Wir haben einen nationalen Preis, es gibt aber regionales Wetter und 7 Netzebenen, die sozusagen in der jeder Ebene entschieden werden muss. Gibt es jetzt hier gerade einen Engpass? Brauche ich jetzt eigentlich eingespeisten Strom aus der Solaranlage oder eben nicht? Und dann habe ich erst verstanden, dass was zum Beispiel 1,5 macht, ist eher eine marktdienliche Aussteuerung des Ladens und Entladens von den Batterien, um den Preis zu optimieren. Aber auch die können gar nicht die können nicht netzdienlich steuern. Das kann nämlich gar niemand. Das hat mich so ein bisschen zurückgeworfen in meiner Energie-Euphorie, aber mich komplett aufmunitioniert für die nächsten Stammtischgespräche. Was ist denn bei dir hängen geblieben?
Ja, genau, das hat der Anselm Eike ganz, ganz gut erklärt von Neon. Ich finde sowieso, wir sollten mal eine Folge nur zu Netzentgelte machen. Also es ist ja so ein bisschen, wir hatten ja mal so eine sehr technische Folge mit dem Christoph Maurer, wo es um die Gebotszonenteilung ging, ne? Also sozusagen eine Preiszone in Deutschland oder mehrere und die Netzengpässe zwischen Nord und Süd und so. Und da haben wir es, glaube ich, auch ein bisschen gestriffenes Thema, was das eigentlich bedeutet, wenn, sag mal, ein Netzengpass ist und jetzt aber in Süddeutschland, keine Ahnung, Elektroauto oder eben die smarte Steuerung von 1,5, dann den Gesamtpreis für den gesamten Markt sieht und dann sieht, es ist sehr günstig, weil wir haben viel Windstrom, aber der ist halt leider nur in Norddeutschland. Das bedeutet eben, dass er das günstige Signal sieht und dann laden will, was aber eigentlich dazu führt, dass der Wind, der ja schon im Norden abgeregelt wird, dann sozusagen als Gasverstrom im Süddeutschland geladen wird. Also sozusagen eigentlich überhaupt nicht dienlich fürs Gesamtsystem.
Genau, und da ist mir dann noch aufgefallen, ich hatte noch ein Gespräch, wir kommen ja gleich nochmal zur Windmesse, da waren wir letzte Woche ja auch, da hat mir dann ein Windparkunternehmer erzählt, dass diese ganzen neuen Kraftwerke, die jetzt ausgeschrieben werden für Windkraft, also wir landen jetzt, glaube ich, bei 10 Gigawatt Ausschreibungsvolumen in diesem Jahr, da müssen ja die Bundesländer immer so 2% ihrer Fläche bereitstellen. Und jetzt gibt es natürlich auch Bundesländer, die recht dünn besiedelt sind, so wie Brandenburg. Und da gibt es zwar theoretisch Flächen für so eine Windkraftanlage, aber es gibt gar kein Netz dafür, weil es ja so niedrig besiedelt ist, gibt es ja heute auch schon gar keine Mittelspannungsleitung dafür, Höchstspannungsleitung sowieso nicht. Das musste erstmal alles hingebaut werden. Das ist gar nicht so trivial. Also es kann sogar sein, dass neben einem die Windkraftanlage durchdreht, schon heiß läuft, aber es trotzdem dienlicher sein könnte, jetzt gerade nicht so viel Strom zu verkaufen, weil das Netz gar nicht ausreicht. Also es ist total, das ist viel schwerer, als ich das dachte und hat mir auch nochmal ganz klar gezeigt, dass auf dieser Digitalisierungsebene für die Netze, auf diesen 7 Netzebenen, da liegt ja ein riesiges Potenzial und das lässt sich auch gar nicht mit diesen Preiszonen lösen, weil auch wenn es jetzt regionalere Preiszonen gibt, 4 Stück in Deutschland, kann ja mein Verbrauchs- und Erzeugungsverhalten in Berlin ein ganz anderes sein, als es das zum Beispiel in Schwerin ist, ja, oder oder vielleicht in Rostock, aber alles liegt ja in einer Preiszone. Also es ist gar nicht so trivial und die Betreiber dieser Netze, und ich glaube, wir hatten ja auch ein paar Teilnehmer da beim Energiezone-Frühstück, die selber bei Stadtwerken oder zumindest bei Erzeugergesellschaften gearbeitet haben, die wissen auch nicht so genau, wie man das nach vorne macht. Also da kommen noch ein paar Überraschungen, glaube ich, auf uns
zu. Das schreit nach Innovation. Wir brauchen mehr Startups, die solche Probleme lösen.
Aber genau. Bin immer also noch so ein bisschen hin und her gerissen. Wir müssen mit Philipp nochmal einen Update-Podcast machen, weil dieses Steuern des eigenen Verhaltens, das hat mit Netzdienlichkeit gar nicht so viel zu tun. Also es gibt wahrscheinlich eine, also wenn der Preis sehr niedrig ist und sehr, sehr viel Strom im Netz zur Verfügung steht in den Sonnenstunden, ist es wahrscheinlich, dass ich mich netzdienlich verhalte, wenn ich da mein Auto lade, mhm, oder den Strom selber nehme. Aber es ist nicht sicher.
Ja, genau. Also ich meine, es gibt natürlich, da wird ja schon so insgesamt auch auf der regulatorischen Ebene dran gearbeitet, drüber nachgedacht. Also ich finde, wir könnten total mal wird ja auch aus der Community gefordert, sehr, sehr viel technische Inhalte haben wir als Kritik aufgenommen. Mhm. Und also so ein Netzentgelt-Podcast, glaube ich, würde sich lohnen. Und vielleicht auch mal mit einem Netzbetreiber, oder? Jemand, der, also sozusagen diejenigen Gesellschaften, die wirklich das Problem vor der Brust haben, Netz auszubauen. Ich weiß nicht, ob jetzt Brandenburg oder Schleswig-Holstein oder so, da wo viel Erneuerbare ins System kommen. Was denn da so, warum dauert das so lange, das zu digitalisieren? Was sind so die Herausforderungen? Das fände ich schon. Aber was wird heute schon gemacht? Na, es gibt ja die Flexibilisierung der Netzentgelte wird diskutiert, sodass man halt tatsächlich auch eine Art lokales Signal aus dem jeweiligen Verteilnetz dann bekommt. Und genau, das glaube ich, in die Richtung muss es sich entwickeln, damit sowohl das Preissignal vom Großhandel beim Konsumenten ankommt, als auch dann, und das sind dann so zwei sich überlagernde Effekte, die flexibleren Netzentgelte. Ich glaube, da muss es hingehen.
Ja, also falls jemand zuhört von einer, ja, so einer Netzgesellschaft, zum Beispiel der SH-Netz Schleswig-Holstein, da komme ich auch gerne vorbei, guck mir das mal vor Ort an. Das würde uns helfen in der Tiefe des Verständnisses. Und aber zweites prägendes Erlebnis war ja unser Besuch letzte Woche bei der Windmesse in Hamburg, der größten Windmesse der Welt, findet alle 2 Jahre statt. Alle Hallen waren gefüllt, außer eine, glaube ich. Und es gab extrem viele deutsche Anbieter, aber auch Anbieter aus Asien, die gezeigt haben, was im Bereich Onshore und Offshore geht. Und erstaunlich viele Anbieter von Sicherheitsausrüstung, mit denen man sich da irgendwie abseilen kann an diesen Windkraftanlagen oder wo man sich sichern kann. Das scheint auch ein deutlich größerer Markt zu sein, als ich das vorher eingeschätzt habe. Da haben wir auch einen Podcast aufgenommen mit Enercon, habe ich auch mir sehr, sehr viel gelernt, aber will ich gar nicht vorweggreifen, was wir da alles gelernt haben. Da kommt noch. Was für dich so als Energieprofi, wie hat da die Windmesse auf dich gewirkt?
Ja, schon, also super spannend. Also neben dem Podcast, den wir aufgenommen haben, ich bin ja auch jetzt nicht so nah an der Windbranche, also weder an den Projektierern noch an den Windturbinenbauern oder so bisher, also Herstellern von Windturbinen wirklich dran gewesen. Also ich habe da auch viel gelernt, irgendwie die ganzen Betonfundamente, was es da für unterschiedliche, also allein diese Ringe, diese Betonringe, die dann zum Turm aufgestapelt werden, allein das ist ja irgendwie eine Milliardenindustrie. Ich auch total spannend, solche Details zu lernen. Oder auch, da waren einige Direktvermarkter, also so ähnlich wie die Flex Power Jungs, bei denen wir mal zu Besuch waren und die auch schon bei uns in der Folge waren. Die haben, glaube ich, auch kürzlich irgendwie ein großes Announcement gehabt, dass sie jetzt mittlerweile irgendwie 11 Terawattstunden Verbrauch oder Erzeugung und Verbrauch, also Erzeugung vermarkten und Verbrauch beliefern und irgendwie 100 Millionen Umsatz haben und so. Also das sind alles so spannende, sozusagen weitere Aspekte, wo ich auch noch lerne. Und die Windmesse, da alles irgendwie konzentriert auf einem Fleck zu sehen, hat natürlich irgendwie, war spannend, ja, viel gelernt.
Ja, ich hätte ja gedacht, dass sich an so einer Messe, dass dann auch diese Industrien, die drumherum liegen, dann also Netzbetreiber, Solarkraftwerke, Gasnetze, dass sich die auch irgendwie tummeln, aber es war schon ein Stückchen isoliert. Also ich hätte jetzt ja, weil wenn das Problem der Windkraftanlagen Projektbetreiber ist, dass es nicht genug Netze gibt, um überhaupt anzuschließen, dann hätte ich die jetzt da auch erwartet. Aber vielleicht bin ich auch nicht durch alle Hallen durchgekommen, habe es nicht so richtig gesehen, aber ich hatte die jetzt da nicht so wahrgenommen tatsächlich. Habe mich aber dem ein oder anderen Vortrag noch widmen können, mal so zugehört. Da wird es dann schon sehr, sehr technisch. Und es wirkt jetzt nicht so glamourös wie so eine OMR-Konferenz. Es ist dann doch schon eine Industriekonferenz mit hier links und da noch ein paar kleinen Bühnen. Dann sitzt da jeder auf seinem Messestand und will Geschäft machen. Also ich fand's mega spannend, das mal zu sehen. Das nächste Mal gibt's ja erst wieder 2026. Deswegen war es cool, da auch einen Podcast aufgenommen zu haben zusammen mit Inacon. Was mir aber auch in dieser Woche, was ich da auch in dieser Woche gemacht habe, war ja ein Podcast bei Kassenzone mit dem Daniel, mit dem ich besprochen habe, was sind eigentlich smarte Investitionsmöglichkeiten für sozusagen für das Umbauen von Deutschland, um zum Beispiel die Energiewende zu schaffen. Und er hat da wieder referenziert auf eine Studie von McKinsey, die wir hier schon mal in Manzli Energiezone vor einem Jahr, glaube ich, besprochen haben. Und da hat McKinsey ausgerechnet, was ist denn die beste Art und Weise, um kosteneffizient die Dunkelflauten in Zukunft zu überstehen. So, das ist ja das Problem der Energiewende, dass wenn wir jetzt Stromerzeuger haben, die nicht komplett stabil laufen, sondern vielleicht nur 1.000, 2.000 Stunden im Jahr, wie überstehen wir denn die Zeiten, wo es dunkel ist und kein Wind weht? Und da war die klare Empfehlung, massiv Gaskraftwerke auszubauen. Und das ist ja so eine Forderung, die würde man erstmal verdächtig auf die Gaslobby-Seite stellen. Das Problem dabei ist, dass da sehr viele Annahmen getroffen werden, die so eigentlich nicht stimmen. Das würde man von McKinsey ein bisschen besser vermuten, aber auch die fallen da auf andere Studien rein, auf die sie sich beziehen, die so nicht wahr sind, wenn man mit den Practitionern redet. Und da hat mir jetzt der Martin Lass, der hier aus der Biogaswelt kommt, der hat mir ein neues Projekt hier gerade geschickt per WhatsApp. Das heißt biogas-ist-zukunft.de, weil die halt sagen, naja, bevor wir jetzt anfangen, neue große Gaskraftwerke in Deutschland zu bauen, lass uns doch die Leistung, die wir schon haben, von den knapp 10.000 Biogasanlagen, lass uns doch die flexibilisieren. Dann können wir auf einen Schlag, ohne auch nur einen Maiskolben mehr zu verbrauchen, können wir deutlich mehr Leistung ins System geben für die Dunkelflauten, als dass die Gaskraftwerke in absehbarer Zeit könnten. Und diese Studie verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, auch die Seite biogas-ist-zukunft.de. Das ist ganz cool. Also für die, die sich wirklich mal so reinlesen wollen, was diese Energiewende kostet, ja, zum Abfedern der Dunkelflaute. Das ist jetzt ja die große Kraftwerkstrategie, die gerade besprochen wird, wo es jetzt, glaube ich, im Oktober, November auch in Berlin ein paar Entscheidungen gibt. Wer da mal richtig reinlesen will, also wie viel Dunkelflautestunden in Deutschland pro Jahr gibt es eigentlich, wie viel Energie ist zu welchem Zeitpunkt bisher nicht gedeckt, aus welchen Quellen können die gedeckt werden, was kann man aus dem europäischen Ausland importieren. Richtig cool, also geht's sehr, sehr tief von der, was ist das, die Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg-Erlangen. Auch da muss man natürlich sehen, dass es kommt natürlich dann wird ja erstmal finanziert aus dem Biogaslager. Kann man jetzt erstmal vermuten, okay, das ist ja klar, dass dieses Ergebnis irgendwie rauskommt. Wir versuchen aber hier so ein bisschen, die echte Wahrheit zu ergründen. Und da fand ich halt spannend im Podcast mit Daniel, der ist total schlau, aber er muss sich auch im Grunde genommen in seiner Recherche auf das verlassen, was ihm zugerufen wird von vertrauten Quellen. Und McKinsey oder der Bundesrechnungshof, den hatten wir ja auch ja schon im Podcast mal genannt. Da gab es, glaube ich, auch so einen Pro-Gas-Statement von dem Präsident des Bundesrechnungshofs, dessen Frau die ehemalige Cheflobbyistin von Gazprom war. Also es ist gar nicht so einfach, als interessierter Laie auf die Wahrheit zu kommen und sich zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich für das System das Beste? Und das überrascht mich immer wieder. Also man kann jetzt, der Leon Hirt hat das ja auch gesagt, er hält gar nicht so viel von den ganzen Biogas-Dingern. Aber als wir dann darauf eingegangen sind, dass, wenn man es flexibilisiert, also wenn sie tatsächlich statt den 7.600 Stunden im Jahr nur noch 1.000 bis 2.000 Stunden laufen, wenn tatsächlich Dunkelflaute überbrückt wird, dann ist er auch ein Fan davon. Plus zusätzlich hat man noch die potenziellen Wärmeerträge. Aber wir müssen diese Studie verlinken. Es ist wirklich krass. Wir können quasi jetzt mit der richtigen Entscheidung aus Sicht des Biogasverbands können wir dem deutschen Volk ungefähr 50 Milliarden Euro Kosten sparen.
50 Milliarden, das ist viel.
50 Milliarden können wir sparen, wenn wir nicht in Gaskraftwerke setzen, sondern Biogas flexibilisieren und bestehende Anlagen einfach überbauen. Was heißt überbauen? Überbauen heißt, die Biogasanlage, die ihr irgendwie seht, wenn ihr morgens zur Arbeit fahrt oder über die, sozusagen übers Land fahrt, die kriegen einfach einen etwas größeren Speicher. Dann läuft die Anlage nicht permanent, erzeugt also nicht permanent Strom, sondern kriegt ein paar größere Motoren noch und erzeugt nur dann Strom und Wärme, wenn der wirklich gebraucht wird. Also man kann diese Kapazitäten relativ einfach verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und dann laufen sie nicht mehr 7.500 Stunden durch, sondern nur noch 2.000 Stunden, wenn es notwendig ist. Ohne dass auch nur eine Ressource mehr verbraucht wird. Und das Netz ist ja schon da. Auf den Höfen müssen dann nur größere Speicher gebaut werden und ein größerer Motor muss eingebaut werden. Oder ein zweiter und dritter Motor wird dann eingebaut, der das Gas dann verbrennt, um Strom und Wärme zu erzeugen. Also das ist diese Biogas-Flexibilisierung und ist einfach mal so eben so ein 50-Milliarden-Block, der, wenn man genau hinschaut, sehr wahrscheinlich, wenn das alles so stimmt, der Bevölkerung nicht zur Last gelegt wird, aber es gibt eine riesige Industrie und eine große Lobby rund um die großen Energiekonzerne natürlich und um die Leute, die diese Anlagen bauen, die Gaskraftwerke bauen, die sagen, nee, lass mal Gaskraftwerke bauen, kostet 50 Milliarden mehr, aber ist total sicher. Ich glaube, es ist auch nicht einfach für Robert Habeck da an die Nähe der Wahrheit zu kommen. Wir haben ja den Luxus und können ja quasi nächste Woche sagen, nee, Biogas war falsch, wir sollten doch Atom machen. Wir sind ja hier keinem Wähler verpflichtet bei Energiezone. Aber es ist schon, schon krass. Hast du mal in die Studie reingeguckt oder hast du mir die Seite mal
ganz angeschaut? Ganz kurz drüber flogen, ja. Also sozusagen diese biogas-ist-zukunft.de habe ich mir angeschaut. Da sieht man ja auch, also für alle, die nicht wissen, wie eine Biogasanlage aussieht, diese grünen Kuppeln stehen nebeneinander. Sieht man vielleicht mal, wenn man irgendwie über die Autobahn fährt oder so. Und also genau, wenn die es schaffen, wirklich 2.000-3.000 Volllaststunden zu laufen und die halt eben wirklich flexibel zu fahren, nämlich dann, wenn wir wirklich auch Wärmebedarf haben und da die Wärmenetze damit dabei sind, dann ist es natürlich schon ein Riesenwert gesellschaftlich gesehen, weil ich meine, also Windanlagen, also laufen ja auch nur irgendwie 2000 Vollaststunden oder 1800 Voller, je nach Standort. Wenn wir mal in Bayern ein paar hinstellen würden, dann vielleicht ein bisschen weniger, aber die sind dann eben, also so wie ich es verstehe, nicht so kontrollierbar wie die Gasmotoren. Und wenn man so eine Biogasanlage sieht, die Motoren, die sieht man ja auch gar nicht frei rumstehen, oder? Also man sieht ja immer nur diese großen Kuppeln.
Die hängen dann so einem Blockheizkraftwerk. Also idealerweise ist es dann ein Blockheizkraftwerk, was dann sozusagen, weil 50% der Motorleistung geht in Strom, 50% ist Wärme. Und klar, wenn die Wärme nicht genutzt wird, ist es immer ein bisschen doof. Ich glaube, darüber hatten wir mit Martin Lass ja auch in der Folge gesprochen. Ich glaube, von den 9.500 Anlagen sind wahrscheinlich so 4.500 in irgendeinem Umfeld, wo man die Abwärme gut nutzen kann. Ja. Und dann zum Beispiel das Wärmenetz im Dorf zu versorgen oder in der Gemeinde zu versorgen, das geht recht gut. Da gibt es demnächst auch nochmal ein Update.
Genau, aber das, was du eben gesagt hast, die Lobby, die Gaskraftwerke, ich glaube, das ist also sozusagen die Komponentenhersteller, das sind doch irgendwie die Siemens und die ABBs dieser Welt und so, die bauen auch wahrscheinlich dann auch die Gasmotoren. Also irgendwie ich würde dem Fachverband Biogas schon auch raten, dass sie sich da sozusagen auch die Allianzen bilden mit diesen
Gasmotoren. Ja, aber ich sag mal, wenn jetzt hier für 30 Milliarden Gaskraftwerke gebaut sind, hängt da für Siemens, glaube ich, ein bisschen mehr als sagen wir mal, 5000 Gasturbinen, die in die Biogasanlagen noch eingebaut werden können. Das ist, glaube ich, einfacher, Großprojekte zu unterzeichnen und das irgendwie planbar in den Katalog reinzunehmen und dann auf der nächsten Konferenz auszuweisen oder für den nächsten Analysten-Call. Das ist, glaube ich, schon deutlich, also verstehe ich auch, würde ich an Siemens Stelle ja ganz genauso machen, aber es scheint jetzt für uns nicht das smartere Modell zu sein. Und was mich bei dieser Diskussion, was ich da am interessantesten finde, es gibt ja diese ganze Gasdiskussion wird ja diskutiert immer vor diesem Hintergrund Wasserstoff ready. Also diese Kraftwerke sollen dann in der Lage sein, Wasserstoff zu verbrennen. Aber je länger ich jetzt mich mit diesem Bereich beschäftige, desto weniger glaube ich an diese ganze Wasserstoffwirtschaft. Ich glaube, das ist ein Produkt, was sicherlich in den industriellen Anlagen sozusagen zur Weiterveredelung oder sozusagen zu anderen Prozessen genutzt werden kann. Aber um das einfach zu verbrennen, wenn es vorher schon einen sehr, sehr hohen Energieaufwand bedurfte, das überhaupt zu erzeugen, grünen Wasserstoff, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also dieses diese Wasserstoff-Ready-Fähigkeit, die ist genauso relevant wie die HD-Ready-Fähigkeit der Fernseher von früher. Hat auch keine HD gekonnt, ja, haben einfach die Fernseher getauscht. Das wird bei den Gaskraftwerken ganz genauso sein, obwohl unsere Gasnetze ja theoretisch wasserstoffleitungsfähig sind oder einige davon, brauchen wir die ja weiter für Erdgas, für LNG eine ganze Zeit. Das heißt, da müsste man erstmal neue Netze bauen. Plus, wir haben diesen Wasserstoff nicht, wir können den gar nicht selber erzeugen, wir haben diese zusätzliche Energie nicht. Es ist auch teuer, das im Ausland zu erzeugen und zu transportieren. Also der ganz komplette Wasserstoffarm hat mir auch auf der Windmesse gefehlt. Also ich hätte gedacht, auf der Windmesse finde ich jetzt nochmal 20 Anbieter von Elektrolyseuren, ja, wo ich mir irgendwie angucken kann, was baut denn da Bosch an Elektrolyseuren. Aber ich bin da... ich bin überrascht, das nicht gefunden zu haben. So, und wenn ich mich mit vielen Leuten aus der Branche auch unterhalte, die tief drin sind, gibt es auch zunehmend weniger Wasserstofffans. Weder im Schwertransportbereich oder im LKW-Bereich spielt das noch eine große Rolle, weil Batterien einfach jetzt so schnell, so günstig werden und auch Ladestationen schnell ausgebaut werden können für LKWs, dass das irgendwie, die Lagerfähigkeit ist doch sehr, 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 sehr eingeschränkt bei Wasserstoff und muss dann doch zügiger verbrauchen. So richtig gut lagern kann man es irgendwie doch nicht so auf Ewigkeiten, oder es wird halt sehr, sehr teuer. Ja, aber da finde ich, und ich habe ja den Podcast hier gestartet mit Uwe Petersen, und dann haben wir uns viel über Wasserstoff unterhalten.
Ja, ich kenne.
Da war ich eigentlich auch ein großer Fan von Wasserstoff. Hey, die Windkraft, die Windräder, die nicht gebraucht werden oder die Kraft, die nicht gebraucht werden, die wird einfach in einen Großelektrolyseur umgeleitet und dann erzeugen wir Wasserstoff, das verbrennen wir dann irgendwie später. Aber je mehr ich mich jetzt mit dieser Branche beschäftige, desto weniger euphorisch bin ich da. Was, du hast ja hier noch dein Wasserstoff-T-Shirt an. Wie siehst du das?
Also ich habe einen schwarzen Hoodie an, für alle, die das Video schauen. Ich fand Wasserstoff auch irgendwie total interessant. Es gab doch dieses deutsche Startup, was so italienische Patente gekauft hat, um so kleine modularere Elektrolyseure zu bauen. Enapta hießen die. Und da war da nicht auch der, war nicht auch schon im Energiezone-Podcast, der Sebastian, der Gründer. Genau, diese Unternehmensstories, die fand ich total spannend. Die richtige Bewertung, ob man die Infrastruktur so schnell also die großen Netze für so leitungsgebundene Energieträger irgendwie dann von dem einen auf den anderen umschaltet, das kann ich irgendwie nicht, da stecke ich zu wenig drin, das kann ich nicht richtig bewerten. Aber also irgendwie gefühlt war das auch immer alles sehr, sehr, so sehr weit in der Zukunft, wenn andere Leute darüber geredet haben. Genau, ja, also.
Ja, ich meine, es gibt schon Cases, wo das funktionieren kann, also mit den Enapta und sowas, da hat ja die Cases auch vorgestellt, das sind dann aber quasi dann teilweise autark
so off-grid
laufende Dinger dann gewesen, so Containerlösungen, also ich sage nicht, dass Wasserstoff keinen Sinn macht, aber es macht jetzt für in diesem Großbild, wir lassen jetzt Wasserstoff durch irgendwie Leitungen fließen, der ganz, ganz günstig von überschüssigem Windstrom erzeugt, was macht irgendwie nicht so viel Sinn mehr. Aber auf klar, in Ludwigshafen oder irgendwo, wo man das vielleicht für, ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, dass wir Wärmeerzeugung zu nutzen oder ob man das dann erstmal methanisiert, keine Ahnung, da bin ich ein bisschen raus. Ja. Aber es scheint sehr teuer zu sein, Batterien werden auch extrem billig und ich habe sie eben nicht bei der Windmesse.
Das stimmt. Also gesehen. So Sektorkopplung fast gar nicht, ne? Auf der Windmesse. Also irgendwie irgendwelche anderen.
Nee, das hatte ich nur auf der Hannover-Messe gesehen, letztes Jahr oder sowas. Da war gefühlt so zwei ganze Hallen Sektorkopplung und neue Welten, wie man das jetzt irgendwie Quartiere autark versorgt.
Und wann läuft
schwierig,
deine?
Schwierig, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht.
Wann läuft deine Kassenzone-Folge zu diesem Themenkomplex, also zu Gas und.
Die lief letzte Woche. Das war jetzt auch nicht Schwerpunkt Energie, sondern das war tatsächlich so mal ein Gespräch mit Daniel Stelter zum Thema, welche Lösungsmöglichkeiten hat Deutschland. Und eines der Themenbereiche war natürlich Energiewende und dann hat er gesagt, wir müssen das tun, was Sinn macht. Ne? McKinsey hat eine Studie rausgebracht, Gaskraftwerke und bla 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 bla. Und ich dachte, ja gut, aber die Annahmen stimmen nicht. Dann meint er, ja, kann schon sein, aber das muss ich irgendwie drauf verlassen. Das fand ich spannend. Also schon, also ich, allen, die jetzt ein bisschen mehr zu diesem Thema verstehen wollen, und ich glaube, es ist wichtig, da auch Aufmerksamkeit für zu schaffen, die sollten sich diese Studie mal anschauen und auch diese Biogas-Zukunftsselbstweite mal reinziehen. Das macht schon sehr viel Sinn, dass wir die Infrastruktur, die wir haben, nutzen.
Ja.
Es ist viel billiger, und am Ende, sag mal, 50, sozusagen, das sind ja quasi, nehmen wir mal 80 Milliarden zum einfachen Rechnen, das ist quasi jeder, für jeden Hörer hier heißt das sozusagen 1.000 Euro weniger ausgeben für die Energiewende, wenn man da auf das richtige Pferd setzt. Und das richtige Pferd heißt wahrscheinlich nicht Großkraftwerke im Gasbereich irgendwo hinbauen, um die Dunkelflaute zu stützen. Da haben wir schon Dinge, die ziemlich gut funktionieren und jetzt einfach überbaut werden können in den nächsten 2-3 Jahren, ohne riesigen Aufwand.
Das, Energiezone hat einen Bildungsauftrag. Es ist alles sehr, einen gesellschaftlichen Auftrag.
Primär für uns, aber der ein oder andere Hörer hört ja auch noch was.
Wir sollten auch mal so das ganze Thema sozusagen politische Narrative rund, also es ist ja so ein bisschen, wir hatten ja auch ein paar Wahlen jetzt, die letzten 3 Monate irgendwie, wer da welche Narrative nutzt, das finde ich auch mal irgendwie spannend, genau zu gucken. Aber genau, wir haben ja noch ganz viele andere News, die wir heute besprechen wollten. Oder?
Wir haben noch riesige Sammlung an. Wir sammeln ja immer unsere Links hier per WhatsApp und jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Aber ich würde mal ganz kurz beim Thema Batterie bleiben versus Wasserstoff. So, eines der Argumente sozusagen für die Wasserstoffwirtschaft waren ja hohe Batteriepreise. Und ich hatte vor kurzem in einer LinkedIn-Kommentardiskussion mit Philipp Schröder darüber diskutiert, ob es jetzt wirklich Sinn macht, für jeden Solaranlagenbetreiber Batterien zu kaufen. Dann vor ein paar Monaten hat er gesagt, macht eigentlich keinen Sinn. Das ist auch so meine Sicht, weil es noch zu teuer ist. Jetzt hat er einen Artikel geteilt, wo er gesagt hat, es macht total Sinn für fast jeden. Und wenn ich meine Umschlagsrechnung aufmache und dann mir überlege, wie oft kann ich da eigentlich Strom reinspeichern, wie lange hält so eine Batterie und was kostet dann quasi mich so eine Kilowattstunde Speicher in so einer Batterie, komme ich halt auf keinen profitablen Case. Also das refinanziert sich erst nach 30 Jahren ungefähr heute und es sollte sich aber nach 10 Jahren refinanzieren. Das heißt, die Batterie muss eigentlich ein Drittel von dem kosten, was sie heute kostet. Und just in dem Moment, als ich diese Diskussion mit Philipp geführt habe, ist uns ein Link zugeflogen von, ich glaube, von MyDeals, genau.
Das gibt's die noch?
Und sehr groß, eine meiner Lieblingswebseiten. Ja, ja. Und da wurde ein 5,12 kW Solarspeicher, also 5 Kilowatt Solarspeicher, angepriesen für 800 Euro, also circa 150 Euro pro Kilowatt. Und das ist genau die Größenordnung, wo wir dann auf einmal in den profitablen Bereich kommen, wo sich nach 10 Jahren so eine Batterie lohnt. So, und dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe ja für meine BYD-Batterie damals vor 4 Jahren, 6 kW, 4.000 Euro ausgegeben, also eher so 800 Euro pro Kilowattstunde. Jetzt sind wir quasi 4 Jahre später jetzt bei diesen Preisen. Wenn ich mir jetzt eine neue BYD-Batterie zulege, dann ist die wahrscheinlich bei 6 kW eher so bei 2.500 Euro, also minus 40%, wenn ich es beim Solateur bestelle. Aber hier minus 70%, minus 80% habe ich vorher noch nicht so gesehen. Und ich möchte gerne mal dazu aufrufen, Leute, die sich mit Batterien auskennen, insbesondere mit solchen Batterien. So, wie sicher ist das denn? Weil hier sehe ich unter dem MyDeals-Link, den können wir auch in den Kommentaren teilen, stellen sich das Leute neben ihr Balkonkraftwerk, also versuchen sich komplett autark damit zu versorgen, steht irgendwo in der Wohnung. Ja, das wird dann quasi teilweise an die Schuko-Steckdose gesteckt. Also ist offensichtlich jetzt keine, da können jetzt keine ganz hohen Spannungen rauskommen. Es ist dann irgendwie bei 2,5 kW gedeckelt. Aber es ist natürlich Wahnsinn, was da mittlerweile geht. Da würde ich gerne mal wissen, wohin kann da die Reise gehen? Und wer kann uns da helfen, herauszufinden, ob das sicher ist oder nicht?
Ja, also nur weil ich ja mal die Kritik aus der Community bekommen habe, dass meine Podcasts teilweise in den Intros nicht technisch genug waren, wollte ich jetzt 2 technische Sachen. Ich habe jetzt draufgeklickt auf den Link. Also ist eine 5,12 Kilowattstunden speichergroße Batterie, also von der Kapazität her, aber die, also von der Speicherkapazität, vom Volumen an Energie, was da reinpasst, aber die Anschlussleistung, gemessen in kW, nicht in Kilowattstunden. Da wird empfohlen, dass man mit so einer Laderate von 0,5C, also sagen 0,5, also die Hälfte der Kapazität, also wenn die jetzt 5,12 oder was ist, dann die Hälfte davon in Watt, also Kilowatt, wären es dann nur so 2,5 Kilowatt.
Aber Lade- und Entladerate, aber genau. Viel mehr kommt ja auch bei den meisten Anlagen am Tag jetzt auch im Schnitt nicht runter.
Also genau, kommt irgendwie auf den Wechselrichter und sowas noch an und so. Aber genau, und genau, also und du hättest dann Angst, dass die irgendwie dir im Keller abbrennt, oder?
Naja, sag mal, bei dem Preis, ne? Sozusagen, da komme ich ja, ich muss mal schauen, wie viele, also ich, mein Ziel ist ja, möglichst viel der Solarerzeugung selber zu verbrauchen, aber ich habe dann immer noch so 1500 Kilowattstunden, die ich eben nicht verbrauchen kann und auch nicht einspeichern kann in dieser BYD-Batterie. Und dann kann es schon Sinn machen, da nochmal, keine Ahnung, 10 kW extra Leistung hinzustellen. So, dann 1300 Euro, das wird teilweise noch gefördert. Klar, die Frage ist, kann ich das überhaupt mit meiner Anlage irgendwie koppeln oder muss ich das irgendwo anders hinstellen oder wie können diese Batterien überhaupt angesprochen werden? Das ist aber nochmal ein separates Problem. Das hängt ja davon ab, was für eine Wechselrichterkonstruktion man sich da angelacht hat. Aber mich würde interessieren, ist das sicher? Also brennt da irgendwie Häuser ab? Ist das wie mit den Fahrradakkus, wenn da mal irgendjemand mit der Wäschespinne gegenstößt, fängt das an zu brennen? Und wir reden ja über sozusagen Leistungsklassen. Das ist nicht ohne. Du würdest dir jetzt ja auch nicht, keine Ahnung, nur weil es irgendwie billiger ist, in deine Küche irgendwie einen kleinen Gastank installieren, ja, wenn du einen Gasherd hast, sozusagen, weil es den man irgendwie bei MyDeals gab. Dann würdest du ja sagen, oh, wenn ich da jetzt wieder die Anschlussschraube nicht richtig festziehe und sozusagen hier zwischen den Ritzen das Gas hochkommt, das ist nicht ganz so geil. Und es riecht auch so ein bisschen schon.
Ist lustig, dass du das sagst. Das habe ich tatsächlich in meiner ersten Studenten-WG, da haben wir so eine alte Autowerkstatt ausgebaut, da haben wir tatsächlich so einen Campinggas-Container gehabt, um den Gasherd zu befeuern. Also ich hatte mal dieses Setup, aber es ist sicherlich nichts irgendwie fürs Leben.
Ja, aber vielleicht, also ich habe davon keine Ahnung. Ich lese da interessiert den Kommentaren mit, bin ganz erstaunt, dass Leute sich irgendwo hinstellen. Klar, solange es nicht irgendwie abbrennt und irgendwie funktioniert es, aber Lebensdauer, ne? Also wie viele Ladezyklen kann ich damit irgendwie machen? Sozusagen, in welchen Anlagengrößen funktioniert das? Wie sicher ist das grundsätzlich? Also ich habe, wenn man sich mit anderen elektrischen Großgeräten auseinandersetzt und mal so ein bisschen die Alibaba-Einträge liest dann und sich auch teilweise diese Bilder anguckt, wie die Sachen da verlötet sind, dann weiß ich, wenn jemand Modellsport macht, dann kennt er den Begriff so XT90, XT60 Stecker. Ja, mit diesen Steckern wird dann teilweise mit extrem hohen Lade- und Entladeraten gearbeitet, wo ich sagen muss, okay, dem vertraue ich irgendwie in meinem kleinen Remote-Controlled Auto, aber auch da wird der Stecker schon heiß. Und das möchte ich eigentlich nicht unten neben der Wäschespinne haben oder neben meinem Bürostuhl, wenn es dann immer so ein bisschen verschmort riecht. Also dafür ist es mir das zu gefährlich. Also wenn da, vielleicht müssen wir Stefan Permin nochmal einladen, der uns da so ein bisschen helfen kann. Aber wir bräuchten mal so ein paar Akkus. Man muss die wahrscheinlich auseinanderschrauben und sich mal angucken.
Ja. Ich mache mir mal so ein Energiezone-Wochenende Gemeinschaftserfahrung, die Community baut Speicher auseinander und guckt, wie die Komponenten wirklich von innen aussehen oder so.
Das wäre auch mal ein Megathema für das Energiezone-Frühstück. Findet sich diese Woche ein statt, dass man jemand so ein paar Batterien mitbringt?
Ja, genau. Ich fahre morgen nach München. Ich bin aufgeregt, weil ich war noch nie beim Oktoberfest. Ich habe mir, auf jeden Fall, genau. Wir sind morgen. Morgen fahre ich hin am Mittwoch früh. Also wir nehmen das hier am Montag, den 30. auf, es wird wahrscheinlich morgen, Dienstag, den 1. ausgestrahlt, Oktober, und dann am 2. Das Energiefrühstück in München ist auch wieder zum Thema industrielle Flexibilität, diesmal mit Torge Larsen, der war ja auch schon im Podcast von Incentive, und Fabian Becker, der ist neu, den sozusagen kennt die Energiezone-Fan-Community noch nicht so gut, ist der CEO von einer Firma, die heißt Entelios. Die machen so Kurzfristflexibilität, also die sind irgendwie einer der Pioniere bei Demand Response, vor 10 oder 15 Jahren schon mit dem Thema gestartet, als es dann noch gar nicht so richtig die Märkte dafür gab. Und bin ich mal gespannt, wie die beiden auf dem Panel, und dann sind wir natürlich eingeladen von von Octopus Energy, und der Bastian Giroll, der Geschäftsführer, der Deutschland-Geschäftsführer von Octopus, der ist dann eben unser Host, unser Veranstalter und ist auch mit dabei. Also ich glaube, es wird ganz, ganz coole Veranstaltung. Und das Frühstück ist ja dann herzhaft bayerisch natürlich, ne? Ich werde dann auch nicht Moin Moin sagen, um es einzuhalten, sondern eher Servus.
Aber wir halten uns ja ein bisschen zurück mit der Ankündigung, weil du mir das irgendwie erzählt, es haben sich viel zu viele Leute angemeldet, gemessen an den Brezeln und Räumen, die wir zur Verfügung stellen können da, korrekt?
Das ist korrekt. Wir haben also irgendwie, Berlin hat sich nicht so schnell gefüllt. Vielleicht gibt es hier auch einfach mehr Veranstaltungen oder so, ich weiß nicht. Aber München hat sich und vielleicht liegt es auch daran, dass wir da noch diesen Oktoberfest-Tisch irgendwie mit ins Bundle reingetan hatten. Aber genau, wir haben da, ich kenne jetzt die Zahl von heute nicht, aber letzte Woche war es auf jeden Fall schon deutlich überbucht. Irgendwie 80 Plätze und irgendwie so anderthalbfach überbucht war es schon. Genau, aber also scheint gut angekommen als Format.
Also dieses Mal hoffen wir auf die No-Show-Rate. Ja, sonst normalerweise versuchen wir es immer zu vermeiden, aber dieses Mal.
Genau.
Genau. Müssen ein paar sich an. Aber wird schon irgendwie gehen. Wir finden für jeden Platz, der dann ein Brötchen haben will.
Genau.
Ja. Okay, sag mal, wir haben einen Link können wir noch rauspicken aus der Liste. Dann müssen wir die Liste wieder umtragen in den nächsten Monthly.
Dann mache ich
den Leuten zu langweilig.
Happy News. Das letzte britische Kohlekraftwerk schließt. Was hältst du denn davon, Alex?
War das denn noch relevant? Wie viel Prozent der britischen Energieerzeugung hat das denn verantwortet?
Ja, nicht mehr so viel, genau. Es ist eher so ein symbolischer Wert. Das hat es natürlich über die letzten Jahre hat die Kohleverstromung da total abgenommen, die Erneuerbaren stark ausgebaut. Und aber es ist schon, also insofern spannend.
Aber was machen die sonst? Also wir haben ja noch einige Kohlekraftwerke. Was machen die sonst? Also mit Gas alles oder Atomstrom?
Genau, die haben 43% erneuerbar. Genau, 43% erneuerbar, davon irgendwie 30% Wind und Solar relativ wenig. Wahrscheinlich so, wenn man an England denkt, ja, ist es jetzt nicht so sonnig. 4,5% Solar und dann der Rest Erdgas und Atomkraft. Also 23,5% noch Atomkraft und 31,5% Erdgas. Also genau, aber es ist schon insofern spannend, weil es ist natürlich irgendwie, ja, ich meine, Großbritannien war irgendwie die erste große Industrienation und das ist natürlich auch viel mit irgendwie Kohlekraft, Dampfmaschinen befeuert worden, und dass die jetzt nach 140 Jahren komplett aus Kohle aussteigen, ja, hat auf jeden Fall einen symbolträchtigen Wert, finde ich.
Mhm. Okay, aber ich habe jetzt mal hier gerade Kohleimport England gegoogelt, weil ich mal wissen wollte, wo kommt die Kohle her? Und der erste Eintrag hier bei Google ist: Kohleindustrie in Großbritannien, die Kohle soll es richten. Nach Jahrzehnten genehmigt die britische Regierung erstmals wieder eine Kohlemine. Also, okay. Ich klicke mal drauf, das klingt ja quasi wie ein 1. April-Scherz. Was wird denn mit der Kohle gemacht?
Ja.
Also auf jeden Fall nicht fürs Kraftwerk. Okay, aber sie ersparen dem Land die umweltschädliche Import von Kokskohle. Also alles, was so Richtung Modernisierung geht, finde ich, ist quasi England immer ein gefährliches Beispiel. Ja, okay. Aber es ist ja schön, dass sie erst ihr Kraftwerk schon mal abgestellt haben. Und ich glaube auch, wie gesagt, die ganze Energiewende gelingt nicht sozusagen deshalb, weil die Leute der Umwelt irgendwas Gutes tun wollen oder müssen, sondern weil es am Ende viel, viel billiger wird. Weniger Importabhängigkeit, sozusagen keine Schurkenstaaten mehr, von denen wir irgendwie Gas, Öl und Kohle bekommen. Und ein Großteil des haben wir ja schon im System, wie wir mit dieser Biogasstudie, die wir am Anfang genannt haben, auch schon gesehen haben. Das ist übrigens mega spannend, habe ich so ein bisschen so ein Rabbit Hole, wenn man sich da mal die Dunkelflautenstunde irgendwie anguckt, wie das so zusammengerechnet wird. Also das sind so 70 Seiten, empfehle ich jeden zu lesen. Und dann müssen wir gleich noch hier, wenn wir fertig aufgenommen haben, schon den nächsten Termin machen, weil wir haben einfach immer viel zu viele Themen. Da kommen wir gar nicht hinterher.
Ja, ich glaube, wir müssen auch langsam anfangen, irgendwie zweimal die Woche zu senden, weil wir kommen jetzt gar nicht hinterher. Wir haben so viele Aufnahmen und so viel Content. Scheint alles relevant zu sein.
Ja, alles super relevant. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Energiefrühstück. Ich meine, wir haben es gesendet, der Podcast kommt ja morgen, also
ja, ich mache es mir mal das verlängerte
Wochenende. Also morgen. Viel Spaß beim Energiefrühstück morgen.
Genau, es wird dann quasi direkt gesendet am 3. oder 4. oder sowas fürs lange Wochenende.
Alles klar.
Als Schmankerl.
Guti.
Danke dir, Alex.